Trinks. Den Namen kennt hier in Köln jeder. Straßen tragen den Namen, Schulen auch. Sie sind benannt nach dem berühmten Kölner Erzbischof, der den Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg hier wieder neuen Mut gegeben hat. Vielleicht war es auch ein bisschen diese Allgegenwart des Namens Frings, die Thomas Frings als Priester erstmal ins Bistum Münster verschlagen hat. Er ist nämlich der Großneffe von Kardinal Josef Frings. 2016 hat er sein Amt als Pfarrer im Bistum Münster allerdings niedergelegt. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Aber jetzt soll es uns erstmal um sein neues Buch gehen, das seit gestern auf dem Markt ist. Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn, so heißt es. Und jetzt ist Thomas Frings hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Sie schreiben da nicht über kirchliche Missstände oder theologische Fragen, sondern über etwas sehr Privates, sehr Persönliches, nämlich Ihren persönlichen Glauben. Warum war Ihnen das wichtig, das mal an die Öffentlichkeit zu tragen?
Die Anregung kam von außen, nach Predigten, wo Menschen sagten, Mensch, können wir das nochmal schriftlich kriegen? Und das ist eigentlich eine Zusammenfassung von einigen Predigtgedanken, wenn man über Gott redet. Und der Auslöser war eine veränderte Situation, in der wir uns befinden. In Köln ist die Zahl der Kirchenmitglieder im letzten Jahr, Ende des Jahres, auf unter 50% gesackt. Das heißt, über 50% aller Kölner gehören nicht der katholischen evangelischen Kirche an. Und wir erwarten diesen Schnitt auch für die Bundesrepublik in den nächsten Jahren, sodass die ursprünglich mal flächendeckenden beiden Volkskirchen in eine Minderheitssituation geraten. Ist noch eine große Minderheit, aber werden doch unter 50% sein. Und dafür kommt eine andere Religion ins Land, die auch ein Gesicht zeigt in Menschen und Gebäuden, der Islam, und vermehrt Menschen, die nicht glauben, die gar nicht glauben und sehr glücklich damit sind. Die sind ja nicht automatisch unglücklicher. Und da war mein Gedanke, vor 50 Jahren musste ein Nichtchrist in Deutschland begründen, warum er zu keiner Kirche gehört oder nicht glaubt. Wir kommen in die Situation, dass wir begründen müssen und erklären sollten, warum glaubst du eigentlich und warum glaubst du als Christ? Und darum geht es im Buch.
Also da hat sich was wirklich verkehrt. Und Sie wollen eben jetzt sagen, warum glaube ich? Und da steigen Sie in Ihrem Buch mit einer Urlaubsanekdote ein. Sie haben da mit Freunden in der Wüste gezeltet. Dann kommen in der Nacht Hyänen an Ihren Schlafplatz. Sie sitzen 2 Stunden lang im Zelt, haben Todesangst, aber es kommt Ihnen nicht in den Sinn zu beten. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Kirchenmann?
Das war für mich auch ungewöhnlich in dem Moment, als ich da lag. Das war in Nordbenin in Afrika in der Silvesternacht 2000/2001. Und wir haben einen Freund da besucht, der da berufstätig war und der dann, als die Tiere knurrend angelaufen kamen, wir lagen im Zelt und er sagte, das sind Hyänen. Und wir haben 2 Stunden Todesangst gehabt. Und ich habe wirklich gedacht, du siehst nie mehr die Sonne. Du wirst in Dunkelheit gleich sterben. Du kannst nur hoffen, dass es schnell geht. Es wird schmerzhaft sein, aber schnell hoffentlich gehen. Und ich habe nicht gebetet. Und ich war selber überrascht, dass ich nicht gebetet habe. Und ich konnte es mir sehr gut logisch auch erklären, weil ich nicht daran glaube, dass Gott dann eingreift und Tiere verjagt. Gott hat die Natur so gemacht, wie sie ist. Und Gott wird einem hungrigen Tier nicht den Hunger nehmen, nur wenn ich ihn darum bitte. Dann muss ich mich nicht in eine solche Gefahr begeben.
Da sind wir jetzt quasi beim Titel Ihres Buches. Gott funktioniert eben vielleicht nicht so, wie wir uns das dann wünschen in der betreffenden Situation. Verstehe ich Sie richtig, wenn ich sage, Sie wenden sich gegen Gebete, in denen wir Gott um etwas oder für jemanden oder für uns bitten?
Nein, Gott ist aber kein Lückenbüßer. Das war eine Lücke, die wir aufgemacht hatten, weil wir an der falschen Stelle gelegen hatten. Wir hätten aufmerksamer sein sollen. Dem Freund hat das unglaublich leid getan, was da passiert ist. Aber dann Gott ins Spiel zu holen, ist ein bisschen spät. Ich kann nicht aus dem Haus rausspringen, aus dem 10. Stock und denken, unterwegs kommt mir noch ein Fallschirm entgegen. Und ich kann Gott sehr wohl bitten und in mein Leben einbeziehen. Aber wenn das funktional wird, dass ich mit Gott eine Beziehung eingebe, damit oder darum oder weil, dann wird es schwierig. Eine Beziehung, ich sage manchmal, eine Ehe, die funktioniert, ist auch keine gute Ehe.
Also Gott ist kein Wunscherfüller.
Ja.
Das ist sinngemäß eine der Thesen in dem Buch. Das haben Sie auch schon als Schüler gemacht, diese Erfahrung. Also beten für bessere Schulnoten, das hilft so nicht. Ist vielleicht auch nicht wünschenswert. Aber wie offenbart sich Gott Ihnen denn dann, wenn nicht in dieser Form des ich bitte dich um das und das und du gibst mir das und das?
Ich habe das mit einem Satz auf die erste Seite gestellt, vor alle Texte. Und da habe ich geschrieben, ich habe Gott nie gesehen, ich habe Gott nie gehört. Deswegen glaube ich an ihn. Die Betonung liegt dann auf Glauben. Und ich habe keine Belege dafür. Ich kann Gott nicht beweisen. Und mir ist Gott auch nie erschienen. Aber wo kommt dann Gott ins Spiel in meinem Leben? Und er kommt an den Grenzen meines Lebens ins Spiel. Und das buchstabiere ich noch einmal durch in dem Buch, in dem ich sage, ich bin ein erlösungsbedürftiger Mensch, denn ich bin sterblich. Und wenn das alles hier kein Zufall gewesen sein soll, dann kann ich einfach besser mit dem Gedanken leben, dass hinter allem ein Gott steht. Ich mache Fehler und andere machen Fehler an mir und manches lässt sich auch nicht wieder gut machen. Und ich erhoffe mir einen Gott, der erbarmungswürdig ist und ich bin liebesbedürftig und ein Gott kann mir die Liebe geben, die kein Mensch einem geben kann.
Und Sie sind aber auch ein zweifelnder Mensch. Auch das wird in Ihrem Buch offenkundig. Sie schreiben zum Beispiel, dass das, was in der Bibel steht, objektiv betrachtet ziemlich unglaublich klingt. Haben Sie jemals so sehr gezweifelt, dass Sie dachten, ja, vielleicht ist nach dem Tod doch einfach nur Ende?
Nein, so sehr habe ich noch nicht gezweifelt. Aber ich möchte das ein bisschen differenzieren. Nicht, was in der Bibel steht, ist unglaublich, sondern ich habe es etwas diffiziler formuliert zu sagen. Wenn einer nicht das glaubt, was ich glaube oder was die Christen glauben, und man sagt, da ist ein Zimmermannssohn, der vor 2000 Jahren gelebt hat und ist der Sohn Gottes und er hat uns erlöst. Das nicht zu glauben, ist sehr glaubwürdig.
Sie haben ja gesagt, Sie wollen Zeugnis geben eigentlich mit diesem Buch. Was wünschen Sie sich, was das Buch im besten Fall bei Ihren Lesern bewirken soll?
Ein Denken. Ein selber Denken, wie beantworte ich denn die Frage, warum ich überhaupt glaube? Glaube ich nur, weil im Notfall ich sonst nichts anderes tun kann? Oder was ist die Begründung, warum ich ein glaubender Mensch bin? Was ist es, dass ich glaube und in welcher Form zeigt sich das? Das Beste, was passieren könnte, ist, wenn Leute selber darüber nachdenken.
Gott funktioniert nicht und deswegen glaube ich an ihn. Das ist der Titel des neuen Buches, das Thomas Frings geschrieben hat und das seit gestern auf dem Markt ist. Und Kirche funktioniert manchmal auch wirklich nicht. Zu dem Schluss muss Thomas Frings zumindest damals gekommen sein, als er 2016 sein Amt als Pfarrer in Münster niedergelegt hat. Über die Hintergründe und sein Leben heute wollen wir gleich noch ein bisschen weitersprechen. Thomas Frings ist weiter hier bei uns im Studio über sein neues Buch Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn, haben wir gerade schon gesprochen. Wir haben auch schon gesagt, dass er bis 2016 Pfarrer im Bistum Münster war, dann sein Amt niedergelegt hat. Die Erklärung hat er dann in einem anderen Buch nachgeliefert, Aus armen Ende, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein. Das war der Titel damals und er hat damals für ziemlich großes Aufsehen gesorgt. Die Kritik richtete sich im Kern gegen die Feststellung, dass Kirche von vielen nur noch als Dienstleisterin bei Hochzeiten und Taufen gesehen wird und dagegen, dass Kirche selbst die Augen vor den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte verschließt. Herr Frings, Sie haben danach immer wieder betont, dass Sie gerne Priester sind, aber dass Sie so, wie das Pfarrerdasein sich für Sie gestaltet hat in Münster, nicht mehr zufrieden waren. Was hat Sie damals am meisten gestört?
Ich bin 25 Jahre Pfarrer gewesen in drei Gemeinden. Ich war davor 4 Jahre Kaplan. Ich war der vorletzte Kaplan, da kam noch ein Nachfolger und dann gab es die Stelle nicht mehr. Ich bin in meiner ersten Pfarrstelle, die ist dann aufgelöst worden und fusioniert worden. Dann war ich 12 Jahre in der zweiten Pfarrstelle, da war ich der letzte Pfarrer. Das Pfarrhaus wurde verkauft und die Gemeinde fusioniert. Und dann kam ich in meine dritte Gemeinde, also von 1500 auf 3000 auf 10.000 Katholiken. Und bei der Entwicklung, solange nur ein Priester eine Gemeinde leiten kann, war vollkommen klar, ich werde dann, wenn ich in Ruhestand gehen würde mit 65 oder mich ins zweite Glied zurückziehe, wieder keinen Nachfolger bekommen. Das heißt, ich habe ein Leben lang immer auf Stellen gearbeitet, wo ich der Letzte war. Und das hat mich, als ich das festgestellt habe, einfach enorm unter Druck gesetzt. Ich habe auch gesagt, man stellt sich vor, die Bischöfe müssten so arbeiten. Man kriegt ein Bistum, man sagt, streng dich an, in 10 Jahren wird es aufgelöst. Und dann kriegst du das nächste, streng dich an, in 8 Jahren wird es aufgelöst. Und dann kriegst du das dritte, streng dich an, aber es wird aufgelöst. Mit wie viel Energie gehen Sie da noch daran?
Ja, und Sie haben dann ja wirklich die Konsequenz gezogen. Jetzt allerdings, seit November letzten Jahres, da sind Sie Pfarrvikar wieder in der Kölner Innenstadt. Sind Sie jetzt wieder gerne Pfarrer?
Ich bin immer noch gerne Priester. Ich bin, jetzt über die Titel können wir streiten hin und her. Ich bin jetzt in einem großen Team und bin deswegen gerne da, weil wir mit vielen guten Leuten, es macht richtig Spaß, ich freue mich auf Dienstbesprechungen mit denen, das muss man sich mal vorstellen, überlegen, wie können wir es machen in dem großen Gebilde. Fragen Sie uns nicht, wie wir es genau machen, es ist spannend auf jeden Fall. Und meine originär priesterlichen Tätigkeiten, alles, was mit Sakramentenspendung und Menschenbegleiten zu tun hat, habe ich immer gerne gemacht. Ich kann verstehen, dass es für Menschen schwer nachvollziehbar war, warum ich als Pfarrer aufgehört habe und nicht als Priester. Und jetzt sagen die, ja, sie sind ja doch wieder da. Richtig, aber ich kann nur innerhalb der Kirche und an der Stelle, wo man mich hinstellt, Priester sein. So ist es nun mal.
Und jetzt müssen wir auch nicht befürchten, dass da wieder was aufgelöst wird.
Das ist da jetzt nicht zu befürchten, obwohl da auch die Frage ist, hoffentlich arbeiten wir so, dass es nicht nur an uns Hauptamtlichen hängt.
Das, wo Sie da jetzt arbeiten, das ist ein Verbund vieler Gemeinden, die unter dem Begriff Sendungsraum zusammengefasst werden. Vielen Leuten in den Gemeinden macht das tatsächlich Angst. Natürlich auch, weil sich Gewohntes ändert, aber auch, weil sie denken, Mensch, das ist so eine Riesenstruktur. Da sind wir auf einmal ganz klein, gehen vielleicht verloren. Klar ist ja, Kirche muss sich heute verändern. Es gibt einfach nicht mehr genug Priester und Gemeindemitglieder. Sehen Sie auch eine Chance, in diesem Prozess da Dinge zusammenzufassen?
Ja, ich sehe, sonst würde ich nicht mitarbeiten da. Ich sehe da eine Chance, denn Gewohntes hat sich ja nicht erst durch das Zusammenlegen verändert, sondern die Zusammenlegung reagiert auf Veränderungen, die vorher stattgefunden haben. Ich bin da jetzt in einem Gemeindebereich tätig, wo es keinen Pfarrgemeinderat mehr gibt, weil es weder Kandidaten noch Wähler gibt. Und trotzdem gibt es noch eine Pfarrgemeinde da. Da wird einfach deutlich, dass die altbekannten Strukturen da nicht mehr halten. Und jetzt wird es spannend, schaffen wir es, Kirche, das Evangelium, die Botschaft Jesu Christi in irgendeiner Form noch wieder bei den Menschen anzubringen.
Wenn Sie was verändern dürften in Ihrer katholischen Kirche, was würden Sie da am dringendsten anders machen?
Jetzt kommen natürlich so die zwei großen Begriffe, wo man immer denkt, jetzt kommt Zölibat und Priestertum der Frau, will ich mich nicht raushängen, denn ich habe es nicht zu verantworten an der Stelle. Aber wo ich was verändern könnte, das tue ich mit dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, indem ich über Gott ein Buch schreibe und hoffe, dass das bei Menschen ankommt. Und ganz konkret, ich würde mir wünschen, dass Bischöfe nicht nur Gemeinden zusammenlegen und auflösen, sondern Gemeinden neu gründen. Und zwar andere Formen von Gemeinden. Jetzt legen wir die Gemeinden zusammen und machen das in groß weiter, was vorher in klein schon nicht mehr richtig funktioniert hat. Stattdessen würde ich mir wünschen, dass Bischöfe mal hingehen und neue Gemeinden gründen.
Thomas Frings sagt das heute, Pfarrvikar in der Kölner Innenstadt. Über die Chancen eines Reformprozesses in der Kirche haben wir gerade gesprochen und über seinen Glauben und damit verbunden über sein jüngstes Buch. Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn. Frisch erschienen im Herder Verlag zum Preis von 20 €. Und ich bedanke mich herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren und davon erzählt haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.